Harmonisch weiblich. So heißt unser Podcast, zu dem wir euch herzlich willkommen heißen. Wir treffen uns regelmäßig zu typisch weiblichen Themen, die chronisch, aber natürlich auch akut sein können und versuchen dabei, alle Seiten zu beleuchten. Wir freuen uns total, dass ihr dabei seid und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu Chronisch Weiblich. Ich bin Leo und heute leider ohne die Steffi. Die ist krank, aber wir lassen uns nicht davon abbringen, heute die Folge aufzunehmen. Wir wünschen ihr eine gute Besserung und das nächste Mal ist sie wieder mit dabei. Aber natürlich werdet ihr euch jetzt nicht einen dreiviertelstunden Monolog von mir anhören, sondern ich habe noch ein paar andere Stimmen dabei und später kommt noch eine Überraschungsgästin. Heute, wo dieser Podcast hochgeladen wird oder erscheint, ist der 1. Oktober. Und das bedeutet, es ist der erste Tag des Brustkrebsmonats. Deswegen geht's heute auch einfach um Brustkrebs. So, herzlich willkommen. Los geht's. Der Brustkrebsmonat ist eine Initiative aus dem Jahr 1985 der American Cancer Society. Und es geht darum, Sensibilität oder mehr Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs zu schaffen. Denn es ist die häufigste Krebsart unter Frauen. Auch Männer können betroffen sein. Und es soll eben mehr Aufmerksamkeit auf Früherkennung gebracht werden. Und eben auch aufgeklärt werden darüber, dass bei familiärer Belastung gegebenenfalls besondere Präventions- und Vorsorgeuntersuchungen vorgenommen werden sollten. Deutschland macht da auch schon seit 85 mit, damals noch die Bundesrepublik, jetzt Deutschland. Und dieser Brustkrebsmonat Oktober ist in vielen verschiedenen Ländern verbreitet. Aber was ist eigentlich Brustkrebs? Das ist Krebs, der in der Brust vorkommt. Gut. Haben wir das geklärt? Das war der Podcast. Vielen Dank und ciao. Ja, nicht ganz. Also es gibt verschiedene Arten von Brustkrebs und auch unterschiedliche Vorstufen. Hierzu habe ich mit Dr. Johannes Bruns gesprochen. Er ist Arzt und seit 2006 Generalsekretär der Deutschen Krebsgesellschaft. Die Deutsche Krebsgesellschaft gibt verschiedene Leitlinien und Standards für die Diagnostik und die Therapie bis zur sozialer und psychologischer Betreuung heraus auf Grundlage von aktuellsten Studien. Und hier kommen auch Fachmenschen rund um die Onkologie zusammen, zum Beispiel pflegende Menschen, Ärzte und Ärztinnen, PsychologInnen und der ganze Kladderadatsch. Da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Und Dr. Bruns habe ich gefragt, welche Formen es denn so gibt und ob er uns da mal ein bisschen was zu erklären kann.
Die Brust als Organ ist die anatomische Beschreibung, wo der Tumor auftritt. Nach heutigem Wissensstand ins Detail geht, so kann man sagen, es gibt viele unterschiedliche Brustkrebse. Bei auffälligen Befunden nach meiner Mammographie oder auch eigene Tastuntersuchung ist zur Bestimmung der genauen Diagnose eine Untersuchung des Gewebes vor einer weiteren Therapie notwendig. Diese Ergebnisse werden dann in unterschiedliche für die Therapie wichtige Gruppen eingeteilt. In diesen Einteilungen tauchen dann unter anderem Begriffe wie Dezis, lobulär, duktal, Grading, Hormonsensibilität, Herzeptinstatus, KI-76-Wert auf. Dem Behandler dann die Informationen, die für die Planung der Behandlung mit den Patientinnen besprochen werden sollten. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass etwa 1% der Brustkrebsfälle bei Männern auftritt.
Das finde ich schon irgendwie, ich weiß nicht, beeindruckend jetzt nicht unbedingt, aber ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass Männer auch Brustkrebs haben können. Aber gut, sie haben auch eine Brust, demnach können sie Brustkrebs bekommen. Ist ja eigentlich ganz einfach. Aber ich als Frau oder schon als Mädchen hatte ich auch hatte ich Brustkrebs auch eher irgendwie auf dem Schirm, aber dabei auch nie irgendwie Männer. Und deswegen war das für mich jetzt in der Recherche zu dieser Folge eine ziemlich neue Info. Und genau, wir haben jetzt viele verschiedene Fachwörter und Bezeichnungen und Sachen gehört, woran man irgendwie festmacht, was ist denn jetzt irgendwie, was ist das für ein Krebs? Und natürlich ist das für Behandelnde super, super wichtig. Für uns jetzt hier im Podcast habe ich mir mal zwei von den verbreitetsteren Formen rausgesucht. Und zwar das duktale Karzinom. Und das sind, also Karzinom ist ja quasi Tumor, ist Krebs, ist quasi eben Körper, ist aggressiv zum Körper. Also jetzt die Vorformen und Frühformen, die haben ja auch alle nochmal Unterscheidungen. Auf die gehe ich jetzt hier nicht ein, sondern habe mir jetzt diese zwei duktale Karzinom und lobuläres Karzinom rausgeschrieben, weil das so die häufigsten Formen sind. Das duktale Karzinom tritt so bei 70-80% der Betroffenen auf und ist in den Milchgängen. Ich weiß nicht, ob ihr mal so ein Röntgenbild oder so ein Bild von der Brust von vorne gesehen habt, wie das aussieht mit den Milchdrüsen und mit den Milchgängen und so weiter. Das ist schon abgefahren, muss ich sagen. Das ist schon echt die Vorstellung, dass das so im Körper aussieht. Es hat so ein bisschen was Blumenmäßiges, irgendwie Seerosenmäßig, keine Ahnung. Also ich verbinde damit irgendwie, es sieht nicht aus wie Seerosen, aber irgendwie verbinde ich damit Wasser. So, und da sieht man eben dann ganz gut diese Milchdrüsen und diese Milchgänge. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, @cweiblich_podcast. Ja, es wäre einfacher, wenn wir uns hätten chronisch weiblich nennen können, aber Instagram fand das nicht so cool, dass wir irgendwas mit chronisch heißen. Also heißen wir jetzt C-weiblich. Ist das auch geklärt? Genau, aber jedenfalls die duktalen Karzinome, die am häufigsten auftreten, die sind in den Milchgängen. Und das könnt ihr dann eben bei uns auf Instagram auch ganz gut sehen, wie das dann aussieht. Und die lobulären Karzinome, die treten zu 10-15% bei den Betroffenen auf. Die sind in den Milchdrüsen. Genau. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Unterformen, aber wir sind hier nicht in der Medizinvorlesung. Aber wir sind in einem Podcast, wo sehr gerne mit Zahlen um sich geworfen wird. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rüber in meine Kategorie.
Leo mag Zahlen.
Genau, sehr schön. Ich habe ja schon gesagt, dass Brustkrebs der Krebs ist, der am häufigsten bei Frauen auftritt oder an dem Frauen am häufigsten erkranken. Und zwar 30% der an Krebs erkrankten Frauen haben Brustkrebs oder sind von Brustkrebs betroffen. 30%, ein Drittel, ist nicht wenig. Und der Median liegt dabei, also es ist meistens sind ältere Frauen davon betroffen, deswegen liegt der Median, also der Wert genau in der Mitte. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Ja, ich habe das damals in der BWL oder VWL-Vorlesung gelernt. Ich weiß auch noch genau, wie die Karteikarte aussah, auf der ich mir das aufgeschrieben habe. Aber ja, ich habe es gegoogelt, ich gebe es zu. Es ist der Wert, der genau in der Mitte liegt. Der Mittelwert ist ja, glaube ich, der Durchschnittswert quasi. Und der Median ist, wenn man alle Zahlen nebeneinander schreibt, ist das genau der Wert in der Mitte. Und das ist 64 Jahre. Sprich, es ist eher im fortgeschrittenen Alter, dass es auftritt. Heißt aber nicht, dass junge Frauen nicht davon betroffen sein können. Deswegen immer schön aufpassen. Und vor allem, wie wir auch schon gesagt haben, es gibt die familiäre Vorbelastung bei Brustkrebs. Etwa 3 von 10 Frauen haben gehäuft Brustkrebs in der Familie. Und 1 von 8 Frauen bekommt Brustkrebs in ihrem Leben. Finde ich schon echt viel, muss ich sagen. Ich glaube, 1 von 8 ist was bei Endometriose ist eine von 10, eine von 8 ist mehr. Also mehr Frauen erkranken an Brustkrebs als an Endometriose. Genau. Und um das mal zu veranschaulichen, das sind ungefähr im Jahr 70.000 Neudiagnosen und 6.000 Vor- oder Frühformen. 70.000, das bedeutet, das ist ungefähr so die Einwohnerzahl von Fulda. Fulda hat ein bisschen mehr als 70.000. Ja, Fulda, das ist diese Stadt, wo wir alle mit dem ICE schon mal durchgefahren sind, weil da jeder ICE durchfährt, gefühlt. Ich dachte, die Stadt wäre größer. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Anders ausgedrückt, wenn ihr euch jetzt im Sommer, an die alle auf Konzerten waren, Adele ist in München aufgetreten und hat auch pro Show ungefähr 70.000 Fans da gehabt. 73.000 waren es, glaube ich, oder so. Taylor Swift in München hatte auch 70.000 Fans da. Man kann also sagen, einmal das Münchner Olympiastadion voll an Frauen kriegen pro Jahr in Deutschland die neue Diagnose Brustkrebs. Finde ich viel. Weiß ich auch gar nicht, was jetzt weiter zu sagen soll. Vielleicht leite ich einfach über zu dem Forschungsstand, den wir momentan haben, was Brustkrebs angeht.
Vor mehr als 20 Jahren wurde bei Krebszellen in der Brust der Herzeptin-Rezeptor gefunden. Er veränderte die Behandlung grundlegend, da gleichzeitig auch ein Medikament entwickelt wurde. Dies war ein wichtiges Beispiel dafür, dass man Krebszellen nicht mehr allein aufgrund ihrer Eigenschaften unter dem Mikroskop eingeteilt hat, sondern den Weg beschritten hat, die Veränderung des Erbgutes der Krebszelle zu untersuchen und so noch tiefer in die Ursachenforschung von Krebs und Brustkrebs zum Nutzen der Betroffenen einzutauchen. In den letzten Jahren hat es in der Corona-Pandemie einen merklichen Rückgang der Forschungsaktivitäten in allen medizinischen Bereichen gegeben. Mittlerweile haben wir das jedoch hinter uns gelassen. Gerade der Vorstoß ins Erbgut und dem besseren Verständnis unserer körpereigenen Abwehrmechanismen erzeugen viel Motivation zu forschen. Ich hoffe für die Betroffenen, dass das so bleibt.
Ja, das war eine richtige schlechte Überleitung, aber das haben wir jetzt hoffentlich alle vergessen. Also was so die Forschung angeht, ist Krebs ziemlich auf molekularer Ebene und eben auf genetischer Ebene, was natürlich auch Sinn ergibt, weil der Ausgangspunkt von Krebserkrankungen eben im Erbgut liegt. Also in den Genen. So. Also wenn dort Schäden entstehen bei der Regenerierung und bei dem Ablesen des Erbguts, wenn dort Schäden entstehen, die nicht repariert werden können, sprich, es gibt eigentlich so ein Mechanismus, eine Art Reparatursystem im Körper, das gegebenenfalls Fehler ausgleichen kann. Wenn das aber versagt, dann kommt es eben dazu, dass Zellen unkontrolliert wachsen. Und daraus können dann eben bösartige Veränderungen und körperschadende Veränderungen werden, also Tumore, also Krebs. Und die zu Krebs führenden Veränderungen des Erbguts entstehen in den meisten Fällen spontan im Lebensverlauf. Was eben auch wieder dazu spricht, natürlich, es gibt in der Seltenheit gibt es eben diese Neigung zu Krebserkrankungen in der Familie und dass das vererbt wird, zum Beispiel beim Brustkrebs. Aber meistens ist es irgendwas Spontanes, was im Körper passiert. Und Krebs, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass Krebs in der Gesellschaft so ziemlich die schlimmste Krankheit ist, die dir passieren kann. Dass Krebs ist ein Todesurteil und Krebs ist ganz schlimm und furchtbar und davor haben super viele Menschen die größte Angst, an Krebs zu erkranken. Und einfach mal, um auch selber mein Vorurteil darüber auszumerzen, habe ich auch das Dr. Johannes Bruns gefragt, ob Krebs eben eigentlich immer ein Todesurteil ist und in den meisten Fällen eben die Angst auf jeden Fall berechtigt ist.
Krebs ist zunehmend eine individuelle Erkrankung, bei der es entscheidend ist, in welchem Stadium sie entdeckt wird. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist Krebs in vielen Fällen durch immer wieder neuartige Therapien zu einer chronischen Erkrankung geworden. Trotzdem gibt es immer noch Krebserkrankungen, die zum Zeitpunkt des Entdeckens nur wenige Möglichkeiten bieten, geheilt zu werden oder eine Linderung möglich machen. Hier haben sich über viele Jahre gute Möglichkeiten entwickelt, Betroffenen durch palliative Maßnahmen zu begleiten oder ihnen Linderung zu schaffen, auch wenn eine Verlängerung des Lebens nicht mehr möglich ist. Angst vor Krebs ist sehr verbreitet. Wenn man betroffen ist, sollte man sich Behandelnde suchen, die einem helfen, unbegründete Angst ablegen zu können und seine Erkrankung besser zu verstehen und auch schnell die Möglichkeiten zu verstehen, wie es weitergehen kann. Krebs ist keine Diagnose, bei der der Notarzt mit Blaulicht kommt, um zu helfen. Wenn man betroffen ist, gibt es mittlerweile Angebote, die einem die Möglichkeit geben, seine vielleicht unfassbare Angst zu äußern und mit geeigneter Hilfe besser in den Griff zu bekommen.
Ja, genau. So, gut, um das nochmal runterzubrechen, hat er ja quasi gesagt, dass je früher Krebs erkannt wird, desto besser. Also merken wir uns, früher kennen ist key. Und Krebs wird immer mehr oder ist in den letzten Jahren immer mehr zu einer Krankheit geworden, die, was hat er gesagt, chronisch, eine chronisch verlaufende Krankheit ist. Sprich, chronisch krank, da gibt es keine wirkliche Definition zu, aber es ist quasi eine langanhaltende Erkrankung. Krebs dauert eine Weile, bis man das behandelt hat und dann auch den Status geheilt wieder bekommt. Sprich, das ist der chronische Aspekt davon. Und viele Krebsarten, eben auch gerade bei der Früherkennung, sind nicht unbedingt todbringend. Und deswegen, hier nochmal, wie vor zwei Sätzen, geht zur Vorsorge und lasst euch durchchecken, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist mit eurem Körper und was stimmt nicht, dann vertraut euch und lasst das vom Arzt abklären. Denn je früher man etwas erkennt, desto besser. Sprich, man sollte jetzt keine Angst vor Krebs haben oder ihn zu bekommen, wenn man sich ordentlich um sich selbst und seinen Körper kümmert und regelmäßig zum Arzt geht und sich abchecken, durchchecken lässt, die Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nimmt. Aber es ist auch okay, Angst zu haben. Das will ich hier gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Es ist okay, Angst zu haben. Und gerade auch, wenn die Diagnose gekommen ist und man betroffen ist, sollte man sich Hilfe suchen. Und es ist okay, Angst zu haben. Und es ist okay, diese Angst zu äußern. Und es gibt viele Stellen, wo man darüber reden kann. Und es ist natürlich auch, man kann mit den Angehörigen reden, mit den Freunden, mit Familie. Aber es ist auch immer gut, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil vieles kann auch das Umfeld einfach nicht leisten, weil sie nicht den medizinischen Hintergrund haben, weil sie ihre eigenen Probleme haben, weil sie auch überfordert sind und ihre eigenen Gefühle dazu haben, was alles in Ordnung ist. Deswegen ist es immer gut, sich zusätzlich eben noch was zu suchen. Und da gibt es viele verschiedene Selbsthilfegruppen, Psychologen und Psychologinnen, die eben auf Krebs und Onkologie spezialisiert sind. Und das ist das, was ich auch allen irgendwie ans Herz legen würde, die mit Angst generell strugglen. Genau. Aber wir können halt festhalten, was früher erkannt ist, kann gut und vor allem innovativ behandelt werden. Und ja, wir sollten Krebs nicht auf die leichte Schulter nehmen. Krebserkrankungen haben eine gute Heilchance, wenn man sie früher kennt. Aber eine solche Erkrankung macht natürlich das Leben nicht unbedingt leichter. Neben dem normalen Leben kommen Arztbesuche dazu, Tests, irgendwelche Ergebnisse, dann Behandlungen, Alternativbehandlungen, Nebenwirkungen, Ängste und all das ist neben dem, was man sonst irgendwie noch im Leben hat, einfach super belastend. Und deswegen habe ich eben auch einmal gefragt, wie es denn aussieht mit den speziellen Herausforderungen, die Patientinnen haben.
Die mittlerweile kaum erfassbare Komplexität der Diagnose Brustkrebs und der daraus individuell abzuleitenden Behandlung können nur dann vom Patienten mitgetragen werden, wenn Fachexperten die Bereitschaft aufbringen, den Patienten die Komplexität ihrer Erkrankung zu erläutern und so Vertrauen bei den Betroffenen aufbauen zu können. Dieses Vertrauen ist wichtig für die Patientinnen und die Behandler. Aus diesem Grunde zertifiziert die Deutsche Krebsgesellschaft seit mehr als 20 Jahren Brustkrebszentren in Deutschland. Dies ist auch eine Maßnahme, um Vertrauen aufzubauen, zumal wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass Patientinnen, die in solchen zertifizierten Zentren behandelt wurden, auch einen Überlebensvorteil haben.
Das klingt ziemlich danach, dass das Stichwort irgendwie Vertrauen und Verständnis ist. Also Verständnis durch die Behandelnden für den Zustand nach einer Diagnose, während der Diagnose, während der Behandlung und so weiter. Und dass es eben wichtig ist, dass man der behandelnden Person vertraut. Und da kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung einfach sagen, Vertrauen ist einfach das A und O. Man geht, wenn es eben um mehr als eine Erkältung geht, geht man, und wenn man viel zum Arzt geht, oder zur Ärztin, ist es total wichtig, dass man das Gefühl hat, man wird verstanden, man wird ernst genommen, man wird gehört und man kann der Person, die dort vor einem sitzt und das nötige Wissen auch eigentlich hat, dass man der vertrauen kann. Vertrauen ist unfassbar wichtig, weil durch Vertrauen kommt Entspannung und so kann man sich eben auch besser auf Behandlungen einlassen und ein Vertrauen in die Behandlung auch macht allein schon alles besser. Nein, aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass wenn ich das Gefühl habe, ich werde nach Schema F behandelt und ich fühle mich nicht geborgen quasi, also mein Arzt, meine Ärztin muss mich ja nicht in den Arm nehmen und sagen, oh ja, komm hier, armes Mädchen, ich streichle dir den Kopf. Da habe ich andere Menschen für. Aber so eine gewisse professionelle Geborgenheit, wo ich das Gefühl habe, ich werde als Mensch und als medizinischer Fall individuell betrachtet. Was sind meine Lebensumstände? Was passt zu mir? Welche Ängste habe ich? Kann man mir die Ängste nehmen, indem man mir mehr Informationen gibt oder indem man mir Menschen zur Seite stellt? Eben, hier kommen wir wieder zu Psychologin, Therapeutin, zu Selbsthilfegruppen und so weiter, um entspannt durch diese Behandlung durchzugehen, weil allein eine Behandlung, eine Krebsbehandlung ist ja schon belastend. Und wenn dann noch Sorgen, Ängste, schlechte Gefühle einen belasten, ist das jetzt nicht unbedingt förderlich. Und deswegen ist das irgendwie, finde ich das A und O und ich finde das super wichtig, dass da eben eine Aufmerksamkeit drauf ist. Und ja, dass das Vertrauen geschaffen wird und man eben nicht nach Schema F behandelt wird. Bei einer Erkältung ist mir scheißegal, dann nehme ich das Sinopret oder was auch immer und dann geht das auch wieder. Aber bei allem, was ein bisschen komplexer ist und was vor allem lange Zeit ist, was einen lang beschäftigt und lange das Leben beeinflusst, da braucht es eben ein gewisses Feingefühl. Ja, und wie vorhin angekündigt, habe ich heute auch Besuch von Dr. Yvonne Niepelt. Sie ist selbst Ärztin im Fachbereich Anästhesie. Und vor 25 Jahren schrieb sie ihre Dissertation über Brustkrebs und forschte auch viel dann dazu weiterhin. Hi Yvonne, es ist ja ein bisschen so, dadurch, dass du jetzt viel mit Brustkrebs in der Vergangenheit zu tun hattest und jetzt hast du selber Brustkrebs. Es ist ein bisschen so, als hätte sich dein ganzes Leben darauf vorbereitet, ne?
Ja, für mich war das irgendwie eine interessante Zeitreise, weil damals war ich ja noch jung an Jahren, ja. Und so Mitte 20, habe gedacht, Gott, ich könnte gynäkologische Onkologin werden, Brustkrebs-Spezialistin. Frag mich bitte nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich war ziemlich versessen und ich fand das Thema schon immer sehr, sehr spannend, ja. Und dass mich das jetzt, sage ich mal, 25 Jahre später einholte, genau dieser große Brustkrebstyp, den ich damals in meinen Studien hatte, das hätte ich nie gedacht, aber es ist so. Und ja, das ist eben eine Zeitreise, die ich jetzt irgendwie gemacht habe, weil ich hatte auch ein bisschen Abstand von diesem Thema. Ich habe halt jahrelang was anderes gemacht, Anästhesie und Betriebsmedizin, und dass mich das jetzt mit voller Wucht eingeholt hat, hätte ich nicht gedacht.
Ja, und wie war das dann für dich? War das dann mehr so dieses abgeklärte, okay, ich weiß, was da vorgeht, oder war das so ein bisschen so, Moment, was zur Hölle, warum ich denn jetzt? Ich habe mich doch eher immer mit der anderen Seite, mit der Heilung statt mit der Erkrankung so an sich, mit dem Krankwerden beschäftigt.
Über mich, wie schnell man so eine Rolle wechseln kann, und habe plötzlich gemerkt, Gott, jetzt bin ich betroffen, jetzt habe ich auf einmal totale Angst, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass es ganz viele neue tolle Methoden gibt. Allerdings einige kannte ich natürlich nicht, weil ich war ja eben aus diesem Thema raus und ich war ja nicht auch erstaunt, was es für neue Dinge gibt. Aber wie gesagt, meine Rolle hat sich ziemlich schnell geändert und in den ersten Minuten habe ich wirklich gedacht, Gott, jetzt muss ich sterben, mein Leben ist abgeschlossen. Ich hatte auch so einen riesigen Tumor und die haben mir in der ersten Klinik, wo ich war, auch von Anfang an, ich weiß nicht, ob das jetzt klug war, eigentlich keine gute Prognose gegeben und haben gesagt, oh, das sieht schon ziemlich heftig aus. Und ja doch, da habe ich wirklich gedacht, Gott, warum ich und warum ist das jetzt so? Und ich habe totale Angst gehabt und war, glaube ich, wie jede andere Patientin auch und war nicht mehr die rationale Ärztin.
Ja, okay, verstehe.
Ja.
Magst du uns ein bisschen über deinen Brustkrebs erzählen, weil du hast natürlich jetzt auch nicht 0815 irgendwie, sondern das ist alles ein bisschen anders. Magst du uns das ein bisschen erläutern?
Ja, es gibt ja zwei Brustkrebsarten. Das eine ist aus den Drüsen und das andere aus den Gängen. Und ich habe so einen invasiv-duktalen, das nennt man aus den Gängen. Das haben halt nur 15% der Brustkrebspatientinnen oder eben auch Patienten. Männer können das ja auch bekommen. Was da eben die Besonderheit war, ich hatte keinen soliden einzelnen Tumor, sondern meine Brust war verhärtet. Ich hatte so eine Orangenhaut und ich habe immer die ganze Zeit gedacht, Gott, was könnte das sein? Ich hatte zwar Angst vor Krebs, aber habe immer gedacht, Gott, ich habe ja keinen einzelnen Tumor. Und obwohl ich das eigentlich hätte besser wissen müssen, konnte ich damit erst gar nichts anfangen. Und das ist eben diese Besonderheit an diesem Krebs. Diese Krebszellen, die firmieren sich sozusagen nicht zu einem Tumor, sondern die haben keine Adhäsionsmoleküle. Das bedeutet medizinisch, die haften nicht aneinander, sondern breiten sich so mittendrin im gesunden Gewebe aus. Und das ist halt so eine Besonderheit, dass man diesen Krebs eigentlich nicht so früh meistens erkennt, sondern eher relativ spät, wenn er schon relativ groß ist. Ja? Oder auch in der Mammographie kann man den nicht so gut erkennen. Und so eine Brustkrebsart hatte ich halt. Was sicherlich gut war dabei, das ist in vielen Fällen, dass der Hormonrezeptor positiv war. Es gibt ja verschiedene Brustkrebsarten und meiner war eben mit ganz viel Östrogenrezeptoren, also 100%. Und das hat das Ganze ein bisschen abgemildert, dass man das relativ gut damit therapieren konnte. Aber für mich war das etwa ein Paukenschlag, ja. Und meiner war relativ groß, der Tumor. Und ich habe das auch eigentlich erst richtig gemerkt, nachdem ich unter der Achselhöhle oder auch am Schlüsselbein Lymphknoten ertastet habe und habe dann gedacht, jetzt musst du unbedingt sofort zum Arzt.
Ja, also das heißt, der hat sich nicht so punktuell irgendwie angesiedelt, sondern war so, ist in den Gängen irgendwie so ein bisschen rumgeschlichen in den.
Genau, und das ist eben dieses Tückische an dieser Brustkrebsart, weil viele denken ja, oh Gott, ich habe ja keinen Tumor, das passt schon, vielleicht könnte das eine Mastopathie sein, also eine Brustgewebeverhärtung oder ähnliches. Aber ich habe dann auch gedacht, Gott, ich bin 52 und dass das noch was Gutartiges ist, ist vielleicht nicht so wahrscheinlich.
Ja, und letztendlich ist es ja aber so, also dass ja diese duktalen Karzinome sind ja an sich eigentlich die häufiger auftreten, aber eben normal als Knubbel und eben nicht genau, so wie bei dir, ne?
Genau, meins nennt man fachmännisch invasiv lobulär. Und es gibt zum Beispiel in den Amerika so eine Liga, die sich darauf spezialisiert haben und deren Slogan ist not always a lump. Also das muss eben nicht immer ein so die Gedanken, sondern dass man eben da ein Augenmerk drauf hat, dass sich so eine Brustkrebsart anders äußert. Vielfach ist es auch so, dass dann eben auch die Brustwarze eingedrückt ist. Das kann natürlich bei der anderen Brustkrebsart auch sein, aber was wirklich sehr typisch ist oder sehr tückisch ist, dass wirklich man irgendwann merkt, meine ganze Brust ist verhärtet und sie ist ziemlich hart und fühlt sich anders an. Und das ist eben was, was eben auch Frauen wissen müssen, dass Brustkrebs nicht immer unbedingt ein einzelner Tumor sein.
Ja, also bevor wir jetzt gesprochen haben, wir haben ja im Vorhinein paar Mal telefoniert und du hast mir schon ein bisschen was erzählt. Ich wusste das vorher tatsächlich auch nicht, also dass es sich so irgendwie ausbreiten könnte. Ich ganz normal, wenn man nach was sucht, sucht man ja meistens nach einem Knubbel oder so. Und ja, das ist gut, dass du uns das heute irgendwie erzählst.
Ja, deswegen habe ich mich auch für das Interview zur Verfügung gestellt, weil ich das total wichtig finde, dass die Frauen da draußen das wissen. Und man muss eben auch wissen, auch Männer können das haben, auch Männer können invasiv lobulären Brustkrebs haben. So strange das klingt und dass eben die Leute da ein Augenmerk drauf haben. Das finde ich total wichtig. Und deswegen stelle ich mich da sehr gern zur Verfügung.
Ja, das ist schön. Wie ist denn deine Behandlung bisher irgendwie gewesen? Also wie ist man dann rangegangen? Es ist ja schon mal, du hast gesagt, man hat am Anfang so ein bisschen...
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe an der Berliner Charité promoviert, damals in der gynäkologischen Onkologie, habe aber damals noch in Norddeutschland gewohnt, letztes Jahr im Juli, als die Erstdiagnose war, und weil ich auch... Man ist ja dann auch irgendwie, sage ich jetzt mal, betriebsblind. Man ist zwar selber Arzt und denkt dann aber... Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe da jetzt zwar was ertastet und ich wollte dann irgendwie nicht nach Berlin fahren und habe das erst in Norddeutschland machen lassen an einem Brustzentrum. Mhm. Und die haben dann zu mir gesagt, nein, da gibt es nur Chemotherapie, sehr weit fortgeschritten. Und ich habe gedacht, da muss es doch was anderes geben. Und ich habe mich dann irgendwie gedacht, ich habe total Glück gehabt, weil mein damaliger Doktorvater ist Klinikdirektor von der Charité und an den habe ich mich. Und der hat mir dann was Neues empfohlen. Ich hatte ja einen lokal fortgeschrittenen Brustkrebs. Das bedeutet, lokal fortgeschritten, ich hatte halt schon Lymphknotenmetastasen unter der Achsel oder eben am Schlüsselbein. Und beim metastasierenden Brustkrebs gibt es eine neue Art, das nennt man CDK4/6-Hemmer. Das bedeutet, der hemmt bestimmte Wachstumsvorgänge des Tumors und sehr zielgerichtet, das nennt man eine zielgerichtete Therapie. Und dadurch konnte ich das nehmen anstatt einer Chemotherapie. Und dadurch, dass ich diesen Östrogenrezeptor positiven hatten, also sehr viel Hormone, konnte das auch mal antihormonell behandeln. Ich bekomme also jeden Tag eine Tablette, das gibt es eben Tamoxifen oder Letrozol, das ist meins. Und was bei mir die Besonderheit ist, ich war damals noch sozusagen prämenopausal, das heißt, ich hatte noch meine Menstruation und es gibt ein Medikament, das nennt man Zoladex, das heißt Goserelin. Ich weiß nicht, ob ich dazu fachmännisch bin oder ich will das ja für die Leute auch transparent transportieren, aber ich kann es mal so sagen, wenn man dann eine Spritze bekommt, gibt es eine Message ans Gehirn, an die Hypophyse, hallo Eierstocke, hört mal auf zu funktionieren, ja, wenn man das übersetzen darf. Und dann von einem Tag auf den anderen, innerhalb von 2-3 Wochen war ich dann in der Menopause. Also dann zack, was andere Frauen jahrelang machen, war da bei mir auf einmal Schnitt. Aus, fertig. Und das war für mich schon echt eine strange Erfahrung, ja, weil dieser Spritze, ich hätte es nie gedacht, dass es so schnell wirkt. Und auf einmal hatte ich in kürzester Zeit innerhalb den 3 Wochen Hitzewallungen, mir war irgendwie ganz komisch. Und auf einmal war die Menstruation nicht mehr da, zack. Also das war schon ganz faszinierend. Aber jetzt im Nachhinein, das ist ja jetzt ein Jahr her, kann ich das durchaus positiv sehen, weil ich bin jetzt tumorfrei. Ich hatte jetzt auch mehrere Nachuntersuchungen. Ja, und das war total klasse. Und was man auch mit diesem Medikament sagen muss, diesem modernen CDK4/6-Hemmer, innerhalb von 2-3 Wochen war auf einmal meine Schlüsselbeinmetastase verschwunden.
Ach krass.
Ja, das war super cool. Und es gibt ja so Wachstumsfaktoren. Das ist bei mir getestet worden und nach 2-3 Wochen war, ich hatte erst einen sehr, sehr schnell wachsenden Tumor und nach 3 Wochen war auf einmal das Wachstum total im Stillstand oder fast runtergefahren und das war natürlich echt krass.
Also das heißt, die Metastase ist dann zurückgegangen sogar durch das?
Ja.
Okay.
Und das war dann beim Onkologen in Norddeutschland, bei dem ich mit der Schlüsselbeinmetastase war und der hat dann ernsthaft mich gefragt, Hatten Sie die vorher wirklich? Ich sag, klar, ich war doch bei Ihnen, Sie wissen das.
Und, nicht wirklich.
Ja, und dann hat er gefragt, ob er noch mal tasten darf, ob man da nicht wirklich irgendwas noch merken. Hat er gesagt, ich taste die ja gar nicht mehr. Ich sag, ja, das ist es ja.
Ja.
Ich war da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich eben an so eine moderne, zielgerichtete Therapie gelangen konnte. Und da habe ich echt von profitiert. Und da bin ich heute auch noch total dankbar. Ja,
ja, sehr gut. Diese Spritze mit der Menopause, wo ja. Im Hirn dann die der Schalter umgelegt wird. Ja. Das habe ich tatsächlich auch gehabt, 3 Monate. Und das habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es im ersten Podcast erzählt habe mit der Endometriose. Das ist da auch so ein Behandlungsding. Deswegen, ich kann das voll nachfühlen. Nur es sind bei mir, ich fand's super. Also ganz ehrlich, mir ging's super. Natürlich hatte ich auch Hitzewallungen und so, aber es war Winter. Ich stand immer am offenen Fenster und habe mir den Wind entgegenblasen lassen. Und ich war halt schmerzfrei dadurch. Das war halt eben so ein Punkt. Und ich fand es total lustig. Also bei mir, ich habe davor auch die Pille im Langzeitzyklus genommen. Also die Menstruation war nicht plötzlich weg. Aber man merkt dann schon, wenn die Hormone aus dem Körper raus sind, das merkt man schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ja.
Also was ich durch mich sagen muss, und da leiden auch viele Frauen drunter, das muss ich sagen, und ich habe das auch zunehmend gehabt, habe das jetzt einigermaßen im Griff, das ist eher, glaube ich, diese Antihormontherapie, dieses Letrozol und diese ganzen Geschichten. Ich merke schon, man hat wirklich auch Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, wenn man morgens aus dem Bett ist, wenn es kalt ist vor allen Dingen, ja. Und das ist schon nicht ohne diese ganze Geschichte, ja. Und viele Frauen brechen das auch ab nach einiger Zeit, weil sie sagen, sie können das nicht mehr haben oder ab. Ja, weil das wirklich so gravierend in ihr Leben einschlägt. Nur ich denke mir irgendwie, das ist ja für mich irgendwie so eine Art Garant oder das schützt mich ja auch wieder neu Krebs zu bekommen. Und dann versuche ich das irgendwie durchzuhalten oder schaue auch, dass ich mich relativ viel bewege, viel Sport mache. Ich trinke vorher sowieso, ich habe fast nie Alkohol getrunken, ja. Ich vertrage das irgendwie nicht, aber ich trinke jetzt wirklich gar keinen Alkohol mehr. Oder ich schaue auch eben, dass ich sehr viel mich gesund ernähre, Vollkornprodukte vegetarisch und versuche das alles irgendwie in den Griff zu kriegen. Und schaue auch immer, dass ich möglichst Wärme an meine Gelenke habe oder auch im Winter mal wegfliege, weil ich merke, das bringt wirklich was. Aber wie gesagt, so für viele ist es auch oder für mich war es jetzt auch am Anfang, bei mir waren die Nebenwirkungen nicht ganz so stark, aber ich habe auch Frauen kennengelernt, die da wirklich sehr, sehr drunter leiden oder auch unter Scheidentrockenheit oder trockener Haut oder ähnliches, ja. Und bei mir scheint das in einigen Fällen glücklicherweise, ich weiß nicht, wieso spurlos vorübergegangen zu sein, aber es ist nicht bei allen Frauen so. Und manche haben da wirklich gravierende Nebenwirkungen und leiden da auch sehr, ja. Das muss man sagen.
Ja, ist das bei dir also hast du so ein Enddatum, wann das aufhört oder ist das jetzt so ein Dauer?
Also es ist so, dadurch, dass ich dieses invasiv lobuläre Karzinom habe, da wird das für 5 Jahre empfohlen, auf diesen CDK4/6-Hemmer. Es gibt aber einige Frauen, die zum Beispiel invasiv duktal haben, die das nicht so in einer gravierenden Form haben wie ich, die das nur 2-3 Jahre nehmen müssen, ja. Einige müssen 5 nehmen. Man diskutiert bei meiner Brustkrebsart auch 7 Jahre, aber das ist, ich sag mal, das habe ich auch gelernt. Jeder Brustkrebs ist ja verschieden, ja. Und wenn die Leute jetzt zuhören, da kann man nicht sagen, oh, bei der ist das so, so habe ich das jetzt auch. Weil man muss sagen, das kommt ja auch ganz viele Eckpunkte an bei Brustkrebs. Ja, was ist es für eine Art? Wie ist das vorbehandelt worden oder ähnliches? Aber ein paar Jahre muss ich es noch durchhalten.
Ja, okay, aber das ist halt dann wieder so der Unterschied eben. Also bei mir ist es halt dann, bei mir waren es 3 Monate.
Ja.
So. Und da hat es ja dann quasi gerade mal angefangen und dann kamen die Hormone ja wieder zurück. So. Aber so, dass über mehrere Jahre das aushalten zu müssen, mit noch mehr Nebenwirkungen, stelle ich mir schon anstrengend vor. Also da kann ich das auch voll verstehen, wenn Leute irgendwie sagen, ja, nee, ich breche das ab, weil ich kann das so nicht mehr.
Was natürlich total, sag ich mal, gefährlich ist, das habe ich auch gelernt von meinem Doktorvater, weil es ist wohl so, wenn die Leute das abbrechen, im Nachhinein haben die eine höhere Rate an Rezidiven, also wieder, dass sie neue Brustkrebs bekommen, ja. Und da gab es auch Studien zu Statistiken. Was man bei dem Zoladex sagen muss, also diesem GnRH-Analoger, es ist wohl so, das habe ich auch gelernt, ich fand das ganz spannend, wenn die Frauen gerne ein Kind haben möchte, dann können die das pausieren. können dieses Kind bekommen und sozusagen, es kriegt ja, es recovert ja relativ schnell, das hast du ja auch gesagt, ja? Ja. Man kriegt ja schnell wieder die Menstruation, wenn die Frauen jünger sind oder so. Und wenn die Kinderwunsch haben, kann man das wohl pausieren und danach wieder ansetzen. Und das scheint wohl irgendwie auch zu gehen und kein Problem zu sein.
Ja, okay, aber das ist ja schon mal positiv zu wissen, dass es dann eben nicht, ich meine, wenn wirklich 5 bis 7 Jahre für eine, weiß ich nicht, 30-jährige Frau ist ja dann schon wieder,
ja, das ist
danach ist dann Risikoschwangerschaft schon, also.
Ja, genau, und das geht wohl, aber bei mir ist es so, also wie gesagt, dieses Letrozol, diese Tablette, die muss ich jetzt noch ein paar Jahre nehmen, mit dem Zoladex, diese Spritze, da wird wohl bei mir irgendwann getestet werden können in 1 oder 2 Jahren, ob ich überhaupt, weil ich bin ja schon 52, hat sie jetzt doch mal ihre Menopause natürlich und müssen wir es weiter spritzen, aber ein bisschen soll ich es jetzt erstmal noch weiternehmen.
Ja, okay. Und was hast du noch so für, also sonst ist ja jetzt alles so das Medikamentöse, was bei dir eben gemacht wurde. Was waren noch so andere medizinische bzw. medizinunterstützende Maßnahmen, die bei dir angeboten wurden oder die du gemacht hast?
Was ich noch gemacht habe, ich habe sehr viel angefangen, gut, das was heißt Medizin unterstützen. Ich habe mich sehr viel auf Sport konzentriert, ja. Ich habe auch angefangen, mit meinem Mann Rennrad zu fahren. Und weil die mir wirklich geraten haben, du musst viel Sport machen, du musst dich total bewegen, ja. Und ich glaube, es ist auch von der Deutschen Krebsgesellschaft diese Woche sogar jetzt eine, sage ich jetzt mal, Bewegungswoche sozusagen, dass Krebs eben dass Bewegung vor Krebs stützt und eben auch dafür da gut ist. Dann ist mir angeboten worden, Ernährungsumstellung. Ja, das habe ich natürlich gemacht. Wie gesagt, habe mich darauf geeinigt. Was ich nicht gemacht habe, was mir welche gesagt haben, ich weiß nicht wieso, es gab Leute, die haben mir eine Misteltherapie angeboten. Da habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich eher was für Nebenwirkungen oder ähnliches und irgendwie fand ich das nicht passend für mich. Mhm. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, ja.
Und, ja, klar.
Und was ich jetzt regelmäßig gemacht habe, ist natürlich Physiotherapie, diese ganzen Geschichten unterstützend, Lymphknoten wurden massiert, Lymphdrainage, diese ganzen Geschichten. Und das habe ich auch dankbar angenommen, weil ich habe gemerkt, das hat mir sehr, sehr gut getan,
ja. Ja, super.
Weil ich nochmal ganz kurz, ich bin ja im Oktober letztes Jahr im Dezember operiert worden. Und ich habe ja beim linken Arm sehr viele Lymphknoten rausbekommen. Das war auch ein Teil befallen. Und ich merke jetzt wirklich mit diesen ganzen Angeboten, gestern war ich noch wieder zur Lymphmassage, dass mir das sehr, sehr gut tut.
Ja. Kannst du das dann auch weiterhin machen? So, dadurch, dass dir die jetzt entfernt wurden, dass es halt so ein Ding auf Dauer ist?
Ja, also erstmal ja. Und ich mache es auch regelmäßig. Und das ist auch bei mir geboten, weil es eben entfernt worden ist. Und ich habe auch zufällig letzte Woche eine gute Freundin, also eine gute Bekannte, die hatte das gleiche wie ich und die sagt auch, die geht jetzt regelmäßig zur Physiotherapie. Und da gibt es eben speziell auch für Brustkrebspatientinnen so ein Angebot, dass da, was weiß ich, dann direkt, das sind ja innere Narben, die in der Achselhöhle sind. Das wurde ja sozusagen über die Brust entfernt. Und wenn das massiert wird, dass man merkt, man kann den Arm dann doch besser bewegen oder er ist nicht geschwollen. Wobei ich da auch wieder total Glück hatte, weil mein Arm war jetzt gar nicht geschwollen. Ja,
nur so okay.
Aber es gibt sicherlich Frauen, ich habe andere kennengelernt, die hatten richtig dicke Arme und bei denen war das eben nicht so.
Du hast eben schon mal erzählt, dass du eben von Norddeutschland quasi nach Berlin behandlungsmäßig gegangen bist. Wir haben jetzt eben am Anfang der Folge auch über was braucht's für Patienten, Patientinnen drüber geredet und da ist das so Vertrauen ist irgendwie so das Stichwort gewesen. Vertrauen, sich sicher fühlen, sich gesehen fühlen. Wie ist das für dich? Also wie hast du das empfunden? Und du hast ja auch gewechselt, also das heißt, da muss ja irgendwie auch was gewesen sein.
Ja, das stimmt. Ich glaube erstmal, jede Frau hat ja ein anderes Empfinden. Und es gibt ja auch sicherlich einige, die mit so einer direkten Art sicherlich gut zurechtkommen. Was mir nicht beim ersten Brusthandlung gefallen hat, dass die gleich zu mir gesagt haben, ohne jetzt eine Histologie zu haben, ohne das jetzt wirklich groß untersucht zu haben, boah, das könnte jetzt drastisch sein und das ist ein ganz schlimmer Befund oder ähnliches. Und ich glaube, es ist klüger. Ich meine, ich bin ja jetzt selber Ärztin, wenn man erstmal abwartet und schaut, was ist es denn wirklich, sagt, das könnte es sein, aber ich will sie erstmal nicht beunruhigen oder ähnliches. Und ich denke, was total wichtig ist, dass man auch jemanden hat, mit dem die Chemie stimmt und dass man sagt, ich gehe die Behandlung ein, weil als Patient ist man ja auf ein Vertrauensverhältnis angewiesen. Und das finde ich total wichtig. Und ich denke, jede Frau hat da natürlich, sage ich jetzt mal, ein anderes Empfinden und vielleicht finden manche ja diese direkte Art gut. Für mich war es jetzt nicht so passend, ja. Und ich fand das ganz angenehm, dass bei mir gesagt worden ist, wir warten jetzt erstmal ab. Es gibt sehr viele neue, moderne Behandlungsoptionen und man muss eben sagen, Brustkrebs ist ja auch gut therapierbar und nach 5 Jahren leben ja noch 90% der Leute, die diagnostiziert worden sind, oder 95%. Und das ist eben das Glück, dass Brustkrebs halt total gut erforscht ist auch, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir haben auch heute gehört, dass es eben Krebs generell auch und vor allem Brustkrebs eher in Richtung chronische Krankheit gerutscht ist. Also dass es eine längere Krankheitsphase gibt, aber nicht unbedingt in Richtung Tod. Das ist so ein böses Wort.
Ja, aber tatsächlich habe ich das ja auch bei mir sofort am ersten Tag der Diagnose gedacht, obwohl ich es ja nicht besser wissen müssen, weil Krebs ist doch sowas, wo du im ersten Moment, also ich kann das jetzt nur als Betroffene sagen, doch irgendwie denkst, oh Gott, muss ich jetzt sterben, ist da irgendwie tot oder ähnliches. Wobei ich in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich auch viel in Wartezimmern rumgesessen habe und wirklich viele Frauen getroffen habe, die das auch haben, auch Frauen kennengelernt haben, die das weitaus noch schlimmer haben als ich, die auch Metastasen haben, Knochenmetastasen oder ähnliches, und die sind alle immer noch am Leben. Und das kann man wohl mit den derzeitigen Medikamenten immer noch sehr gut therapieren, dass die damit noch eine ausreichende Lebensqualität haben und auch noch ein paar Jahre leben, trotz Metastasen. Also das fand ich sehr faszinierend. Und das ist doch eigentlich eine schöne Errungenschaft, ja.
Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben die Forschung zwar weitergeht und so in kleinen Schritten, aber das nicht so ganz bei der Gesellschaft ankommt. Also dass Krebs nicht immer gleich ein Todesurteil ist, beziehungsweise dass es halt mittlerweile echt gut behandelbar ist. Ja. Und aber ich kann auch voll verstehen, dass du dann in der Situation, wo du dann als Patientin dann da saßt, dann auch total irgendwie die komplette Palette einmal abgefahren bist, weil es ist halt so ein bisschen in der Gesellschaft verankert.
Ja, eigentlich hätte ich es ja besser wissen müssen als Ärztin. Und ich muss dazu sagen, ich habe ehrlich gesagt noch nicht von diesem CDK4/6 mal gehört, den ich jetzt bekomme. Ich habe von einigen Sachen gehört, aber alles liest man ja auch nicht. Und dadurch, dass ich ja nicht mehr in der Materie drin war, wusste ich das nicht. Aber ich glaube, so seltsam das jetzt klingen mag, Krebs ist ja allgegenwärtig. Was habe ich heute gelesen? Diese Prinzessin Kate oder ähnliches. Ja, die hat ja jetzt ihre Chemotherapie beendet. Man denkt ja immer, Gott, ich habe das nicht oder ich kann das nicht kriegen, und man schiebt das ja von sich. Aber das ist ja allgegenwärtig. Und man liest das ja jeden Tag in den Medien neu. Der hat jetzt Krebs, der hat jetzt Krebs. Ich habe so den Eindruck, es nimmt irgendwie zu, aber man kann es auch sehr, sehr gut behandeln. Das ist halt ein spannendes Ding.
Ja, eben genau. Also natürlich ist die Behandlung mit Nebenwirkungen verbunden und das ist schwierig und ein langer Weg auch, weil krank ist nun mal krank, ne? Also, und die Behandlung ist jetzt nicht unbedingt einfach, aber es ist halt viel eben Behandlung und immer weniger am Leben erhalten oder dann noch versuchen, 1-2 Jahre zu schenken, so.
Aber bei mir ist es ja jetzt ja 1 Jahr her, die Behandlung. Und was ich merke, man verändert sich aber auch. Man wird anders. Man wird sensibler anderen gegenüber und man nimmt die Sachen anders wahr. Und das finde ich ganz interessant. Man hat plötzlich eine ganz andere Lebenseinstellung, ist ganz anders fokussiert. Ich merke, ich liege auf ganz andere Dinge, Wertigkeit, oder reg mich über andere Sachen gar nicht mehr auf und denke mir, ich habe einen ganz anderen Fokus in meinem Leben, ja, und bin sehr sensibler, wie man mit Menschen umgeht oder wie ich mit Dingen umgehe. Und das finde ich ganz spannend. Und das ist, glaube ich, für das Außenfeld ein bisschen seltsam, dass die Leute sich vielleicht auch verändern, wenn die in der Therapie sind oder Brustkrebs hatten oder zum Beispiel ähnliches, ja. Und das finde ich ganz interessant. Und ich habe mein Leben auch ziemlich umgekrempelt und habe jetzt auch Dinge gemacht, ja, die ich vielleicht vorher nicht gemacht hätte, oder habe eben mir Dinge verwirklicht oder habe mir andere Ziele gesetzt. Und das finde ich auch ganz faszinierend. Und vielleicht hätte ich diese Dinge nie gemacht, hätte ich jetzt keinen Brustkrebs bekommen. Ja, also es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber irgendwie war das bei mir auch so eine Wende, dass ich irgendwie gemerkt habe, sonst hätte ich, glaube ich, so weitergemacht. Und das finde ich auch ganz spannend. Ja,
also es ist halt als schon ein einschneidendes Erlebnis. Und ja, man hat dann wahrscheinlich auch eben, oder man ist halt irgendwie auch gezwungen, über viele Sachen nachzudenken.
ja, das geht gar nicht anders. Oder ich bin auch vor der OP gefragt worden. Klar, das hätte man sicherlich vor jeder OP gefragt, aber meine war nun etwas größer. Ja, Sie können ja auch sterben. Haben Sie eine Vollmacht? Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie das so ist? Ja. Und dann sitzt du da erstmal und denkst dir, okay, ja. Und dann habe ich neben meinem Mann gesessen, habe den so angeguckt und habe gedacht, okay, also wenn was ist, hier, du hast dann meine Vollmacht, mach das mal bitte alles. Und es ist schon irgendwie, ja. Und ich wusste ja auch nicht, ich meine, diesen CDK4/6-Hammer, den ich bekommen habe, bei einigen Frauen wirkt der ja auch nicht. Also es kann auch sein, dass man eben da nicht drauf ansteht und doch eine Chemotherapie braucht. Und das war schon immer spannend. Wirkt das jetzt bei mir, wirkt das nicht? Ich habe zwar mal positiv gehofft, das hat jetzt auch gewirkt, aber du weißt es eben alles nicht. Ja, und es kann auch in die andere Richtung gehen. Oder als ich jetzt irgendwie zur Nachsorge war und ich war im CT und habe doch mal meinen Bauch kontrolliert gekriegt und meinen Brustkorb, dann sitzt man da doch erstmal und denkt, oh Gott, hoffentlich ist da jetzt nicht irgendwas. Ja, und das ist, finde ich, das ist schon irgendwie so ein ganz interessantes Gefühl, dass man weiß, ja, oder bei meiner Brustkrebsart ist das Besondere, da kommen Metastasen meist nicht in der ersten Zeit, sondern erst nach 5 bis 10 Jahren. Für mich ist das so, ich sitze jetzt hier und das finde ich irgendwie für mich so, da muss man mit umgehen lernen, ja. Das ist irgendwie allgegenwärtig im Leben. Das ist nicht mehr so wie vorher.
Ja, und ja, ist die Frage ist weg, aber ich habe auch noch eine andere Frage. Vielleicht komme ich später nochmal drauf. Ja, also du hast von OP gesprochen. Was genau wurde denn bei dir operiert? Also man hat den Tumor rausgenommen und die Lymphdrüsen, hattest du gesagt, bei dir, ja, auf der einen Seite, genau.
Also bei mir war das ja Besondere. Du weißt ja, ich habe es ja gesagt, bei mir war es überall verstreut. Ich hatte im Nachhinein einen 16 cm großen Tumor, der über die ganze Brustdrüse war. Und ich habe
riesig.
Das ist riesig, ne? Und ich habe eine subkutane Mastektomie, nennt man das. Das bedeutet, bei mir wurde der Hautmantel erhalten und unten drunter, unter diesem Hautmantel, wurde halt die gesamte Brustdrüse entfernt. Dann wurde noch meine, das ist sehr schön geworden, wurde noch meine Brustdrüse sozusagen rausgenommen, die Haut etwas zusammen, da wurde auch noch ein Teil Haut weggenommen und die wurde dann wieder drauf transplantiert. Und dann habe ich noch 18 Lymphknoten entfernt bekommen. Und das war schon eine Menge, weil er eben so riesig war, dieser Tumor. Und ja, so im Nachhinein, wenn ich das jetzt nach einem Jahr lese, denke ich, oh Gott, damals habe ich das noch gar nicht so realisiert. Aber das war schon heftig, ja.
Ja, das ist ganz schön viel. Und das ist natürlich auch, und wie war das Gefühl für dich, ja, man ist ja irgendwie, für viele ist es ja irgendwie, man ist eine Frau, man hat die Brust und man, irgendwie gehört's dazu. Also wie bist du damit umgegangen, dieses Gefühl von, das ist jetzt weg?
Also bei mir, ich hatte ja das Glück, bei mir war es ja nicht ganz weg. Ich habe noch ein Implantat reingekriegt. Also,
ah, okay.
Ja, es gibt sicherlich einige Frauen, bei denen ist das nicht möglich gewesen, die da nicht komplett weg haben müssen, dieses Gefühl. Und ich habe mich da mit einigen unterhalten. Ich finde das ganz interessant, wie Leute damit umgehen. Ich habe jetzt welche getroffen, das fand ich ganz spannend, die sagen, nee, ich will das so behalten. Das gehört zu meinem Lebensgefühl und ich will da irgendwie mit umgehen und das passt so. Andere lassen sich das wieder aufbauen. Ich denke, das ist für jeden anders. Also ich bin eher der Typ, ich neige zum Aufbau, weil ich denke mir, ja, was weiß ich, für mich gehört das eher noch mit dazu, aber jeder muss da natürlich anders mit umgehen und jede Frau ist da auch anders. Eigentlich, ich glaube, diese Mastektomien, wie man die nennt, diese Brustentfernung, so häufig sind die ja gar nicht mehr, aber bei mir ging es halt nicht anders. Aber die meisten Frauen gehen ja auch mit einer, sag ich mal, einer normalen Operation, wo nur ein Teil aufgefüllt werden muss. Das kann man, glaube ich, mit Fett auffüllen oder ähnliches. Aber trotzdem, ja, wie soll ich das so sagen? Im ersten Moment war es trotzdem so ein Schock für mich, jetzt eine kleinere Brust zu haben und erstmal zu sehen, wie ist das so. Aber andererseits habe ich dann irgendwie gedacht, Gott, das ist für mich ein Überlebensziel und das ist total wichtig. Und dann habe ich das kosmetisch auch in den Hintergrund gedrängt, weil ich wirklich gedacht habe, ich will das ja überleben und das ist ja auch wichtig.
Ja, ja. Toll. Genau, mir ist jetzt wieder eingefallen. Bist du irgendwie psychologisch, therapeutisch, Selbsthilfegruppe? Hast du da irgendwie dich da unterstützen lassen?
Also ich habe mich unterstützen lassen. Ich habe eine psychosomatische Begleitung gemacht. Ich war bei einer Psycho-Onkologin, die war total klasse. Da habe ich eine super Unterstützung bekommen. Also die hatte auch selber Brustkrebs und hat sich selbstständig gemacht, ist Ärztin und macht also eine Psychoonkologie. Das war für mich ganz wichtig. Es gibt natürlich auch einige Frauen, da bin ich auch eingeladen worden, bisher war ich noch nicht da. Ich weiß nicht warum, jeder ist ja anders und ich denke, es ist auch sehr cool, aber für mich war das irgendwie nichts. Aber es gibt sicherlich auch Selbsthilfegruppen, die sehr, sehr klasse sind. Und wie gesagt, ich habe eine sehr gute Bekannte, mit der habe ich letzte Woche noch gesprochen, die geht regelmäßig zu sowas hin und für die ist das natürlich sehr gut und sehr viel. Ja. Aber mir hat die Psychoonkologie gut geholfen, wirklich. Und ich habe auch gemerkt, dadurch bin ich stabiler geworden. Ich bin eher so ein ruhiger, entspannterer Mensch in dieser Hinsicht und kann das relativ gut psychisch stabil covern, ja. Ich weiß nicht wieso, sehr wahrscheinlich, weil ich Ärztin bin oder irgendwie so eine Waschmaschine so im Kopf habe und doch noch irgendwie immer denke, tak, 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 was kommt jetzt und das ist im Kopf drin. Aber ich habe trotzdem gemerkt, so ganz spurlos ist das Ganze auch immer nicht an mir vorübergegangen, ja.
Ja, gut, also das wäre auch krass, wenn es komplett spurlos an dir vorbeigehen würde. Es ist halt immer noch irgendwie eine Krankheit und mit der muss man umgehen lernen und man muss halt auch einfach schauen, wie verändert mich das? Weil es ist keine Veränderung, die man sich aussucht, sondern es ist eine Veränderung, die von außen kommt und darauf muss man halt reagieren und das ist dann, glaube ich, schwierig.
Was auch die Sache ist, ich kann ja nicht aus meiner Haut raus. Ich habe mir mal so heute überlegt, ich bin halt sehr, sehr lange Zug gefahren. Dann habe ich so gesessen und habe gedacht, könntest du jetzt irgendwie tauschen? Dann habe ich gedacht, nein, ich kann ja gar nicht tauschen. Ich habe ja gar keine Wahl und ich muss mich dem stellen. Und ich weiß nicht, kriege ich in 10 Jahren Metastasen oder nicht? Und da muss ich jetzt mit leben. Und das ist mal so für mich, da denke ich immer, Gott, was war denn, für mich gibt's irgendwie die Zeit vor dem Krebs und jetzt danach. Weil irgendwie so unbeschwert ist man dann irgendwie doch nicht mehr. Und irgendwie kommen dann manchmal so Gedanken, Gott, was ist denn jetzt? Könntest du doch eine Metastase haben? Ich hatte ja auch so einen riesigen Tumor, ja. Oder wie ist das denn jetzt? Und für mich ist das doch irgendwie manchmal so, ja, so die Zeit ist nie wieder so wie vorher. Das ist schon interessant.
Ja, und wie machst du das? Also ich denke mal, du wirst wahrscheinlich regelmäßig zu Kontrollen gehen und so weiter, damit dann rechtzeitig für den Fall der Fälle, wenn irgendwas da sein sollte, was wir natürlich nicht hoffen, dass man das dann erkennt? Gibt es da so Abstände, in denen man da so Termine hat?
Ja, also es gibt ja was die Sache ist, am Anfang geht man ja alle 3 bis 6 Monate zu Kontrollen, Ultraschallkontrollen und ähnliches. Da wird auch nochmal abgetastet. Bei meiner Brustkrebsart ist das Besondere, ich habe das Glück, dass ich privat versichert bin. Da bezahlt das die Krankenkasse bei den Gesetzlichen. Bei meiner Brustkrebsart, ich habe mir sagen lassen, wird das nicht in jedem Fall bezahlt. Aber da habe ich verschiedene Frauen getroffen. Das nennt man Magnetresonanztomographie, MRT. Da kann man immer sehr, sehr gut sehen, ob da irgendwas ist. Und das wird einmal im Jahr gemacht bei mir. Und das hatte ich vor 2 Wochen. Und da ist mir dann auch ein Stein vom Herzen gefallen. Als ich da in der Röhre lag, habe ich gedacht, Gott, was ist denn jetzt, wenn da irgendwas ist? Weil bei meiner Brustkrebsart ist auch eben das Risiko, dass auf der anderen Seite auch nochmal was sein könnte, auf der gesunden oder ähnliches. Und ja, und als ich dann da aus der Röhre rauskam, da habe ich 1/2 Stunde gewartet und hat mir da als die Bilder gezeigt und hat gesagt, nee, bei Ihnen ist alles in Ordnung, das passt so. Aber es ist trotzdem, ja, wie soll ich das so sagen, immer so die große Unbekannte, mit der man lebt. Ne?
Ja, und das Schlimme ist ja auch, dass man im MRT und im CT auch einfach komplett alleine ist in dieser Stille, beziehungsweise plötzlich, da MRT ist ja unfassbar laut. Und man hat so viel Zeit zum Nachdenken einfach. Das ist ja, und es ist so, es ist einem so vor Augen gehalten, so hier geht's jetzt und jetzt, wenn danach kriege ich eine Antwort und was ist wenn und was ist wenn nicht und ja, das ist schon schwierig.
Also so strange das klingt, mag ich, hatte ja diese Kopfhörer auf und dann immer dieses laute Getacker und immer dieses Wum, 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 das war so unfassbar laut und eigentlich war ich davon noch gut drauf und hatte mir gar keine Gedanken gemacht und dann lag ich da allein in dieser Röhre und dann kriegst du ja da so einen Knopf in die Hand gedrückt, dann sagen sie dir, ja, wenn irgendwas ist, drücken sie. So, und dann habe ich da gelegen, ne? Und dann so nach, und das dauert ja auch eine Weile und dann habe ich gemerkt, dass ich habe ja kein Zeitgefühl gehabt, so, ne, aber so nach ein paar Minuten, ich glaube 1/4 Stunde oder sowas, habe ich dann im Kopf so gedacht, mit diesem Gehämmer, Gott, was ist denn jetzt, wenn du was hast, ja, und das ist dann irgendwie so ganz, und als ich dann da rausgeschoben worden bin, für mich hat das unendlich gedauert, bis der Arzt Zeit hatte, der Radiologe, und mir gesagt hat, das ist alles in Ordnung, ja, und ich glaube, das geht anderen Frauen auch, und ich fand dieses Gefühl eigentlich ganz schlimm.
Ja, also das ist ja auch, dieses Geräusch ist ja auch unfassbar bedrohlich.
Ja.
Ich habe da eine ganz lustige Geschichte zu, die erzähle ich jetzt einfach mal. ich lag auch im MRT, es ging um den dünnen Darm. Und dann, ich lag schon, 15 Minuten drin und sollte noch 15 Minuten drin liegen und irgendwann das Kontrastmittel eingespritzt bekommen, hatte auch diesen. Und durch die Kopfhörer habe ich immer so Atemanweisungen bekommen. Und jetzt ein, aus und nicht mehr atmen. Und es gab keinen Countdown und nichts. Und ich bin ganz schlecht darin, meine Luft anzuhalten. Also früher als Kind, da übt man das ja immer, aber heutzutage kann ich nicht mehr. Und mir wurde immer schlechter, weil ich musste davor so 2 Liter Wasser trinken, durfte ja nichts essen und so weiter. Und mir wurde immer schlechter und immer schlechter. Und ich bin kein Mensch, der sich leichtfertig übergibt und so. Und plötzlich merke ich so, oh, mir kommt's hoch. Und die ganze Flüssigkeit, die ich vorher getrunken habe, überall. Und dann spritzt es so nach oben und es tropft ja dann wieder runter. Und ich drücke diesen Knopf und ich drücke diesen Knopf. Und diese Frau kommt so rein und sagt, ja, was wollen Sie denn? Was ist denn los? Und ich konnte nichts mehr sagen. Und der nächste Schwall kam und das war mir so unangenehm. Jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber ja, mein Körper wollte da, glaube ich, auch einfach raus. Dieses MRT, es war zu laut, es war zu lange. Ja, das ist meine MRT-Erfahrung. Also.
Ja, so vor 2 Wochen, es kam mir auch unendlich lange vor und ich war dann auch heilfroh, als es vorbei war und ich da raus konnte. Und irgendwie bin ich da auch wirklich kein Freund. Wenn irgendjemand mal was erfinden würde, dass man als Brustkrebspatient nicht in so einer Röhre drin ist, sondern wenn man MRT hat, sondern dass es irgendwas Offenes gibt, würde ich es auch nehmen, ja. Also wie gesagt, ja. Ich habe jetzt keine Platzangst oder so, aber für mich war es letztes Mal auch so, ich habe da gelegen, habe gedacht, wann ist es jetzt fertig, die letzten Minuten, ja. Es war so, und da war ich so happy, als sie mich rausgefahren haben.
Total. Und ich meine, man kann ja 5-mal MRT gemacht haben und überhaupt kein Problem gehabt haben. Und dann ist aber dieses eine Mal, dem einen Tag, und dann hat man diesen einen Gedanken und es ist furchtbar. Also ich kann das voll nachvollziehen und ich hoffe, dass du so schnell jetzt erstmal, also ja.
Jetzt habe ich sie erstmal hinter mir und dann schauen wir.
Genau. Ich drück die Daumen und ja. Es ist ja gerade nichts. Das freut mich für dich sehr.
Genau.
Ich habe noch eine abschließende Frage, was mich interessieren würde. Wie würdest du denn jetzt, wenn du jetzt auf Krebs guckst, hast du ja Krebs erforscht und geforscht und auf der anderen Seite warst du aber auch eben die Patientin, die Angst hatte, die Betroffene. Was würdest du denn jetzt sagen? Ist Krebs etwas, wovor man Angst haben sollte oder ist es was, wo man zwar mit Respekt uns rangehen sollte, aber wo man sagen kann, ja, wird schon oder so.
Ja, ich finde das schwierig zu beantworten, weil es gibt ja so viele Krebsarten und ich kann das jetzt nur als Ärztin sagen, es gibt ja einige Krebsarten oder Krebsgeschichten, je nachdem auch in welches Stadium das ist, was wirklich, sage ich jetzt mal, an die Grenze geht, ja. Und das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Also wie gesagt, weil es kommt wirklich darauf an, was du für einen Krebs hast und was es ist und ob das eben eine seltene Art ist, die vielleicht nicht so gut therapierbar ist oder ähnliches. Und ich kann aber allen da draußen Mut machen, weil ich denke, in Gros der Masse ist es wirklich sehr, sehr gut therapierbar, aber man sollte wirklich trotzdem diesen Respekt wahren. Und ich habe jetzt auch einen guten Bekannten gehabt, der hat mich vor 3 Wochen angerufen, der hatte einen riesigen Halstumor und der hatte Rachenkrebs. Und dem habe ich tatsächlich Mut gemacht. Der hatte nämlich auch fürchterliche Angst und habe mich angerufen und habe zu ihm gesagt, du, da musst du durch, da stehst du durch mit deiner Frau und du schaffst das. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut therapierbar. Moment, da kann ich wirklich auch die Hoffnung nicht verlieren. Ja, es ist nämlich wirklich auch eine Kopfsache, glaube ich, wie man damit umgeht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auch leider in meinem Bekanntenkreis jetzt Leute kennengelernt, die hatten wirklich ein Stadium, was wirklich schlimm war und die es eben nicht gepackt haben. Und deswegen finde ich es schwierig, das zu pauschalisieren, diese Frage, ja, weil es kommt wirklich darauf an. Aber bei Brustkrebs zum Beispiel kann ich sagen, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich ja wirklich auch einen ganz krassen Tumor hatte und eine schlimme Geschichte, dass da wirklich sehr viel Hoffnung ist und dass ich da draußen den Frauen oder auch eben den Männern, wenn sie es haben, sagen kann, Kopf hoch, das ist gut therapierbar und man schafft es. Wobei ich natürlich auch sagen muss, für alle da draußen, ich hatte jetzt Glück, dass mein Tumor mit diesem Medikament zu therapieren war. Es gibt aber auch Frauen, da ist eine Chemo unerlässlich und die können an der Chemo nicht drumrum. Aber ich habe auch viele getroffen, die das sehr, sehr gut sozusagen überstanden haben. Aber das ist natürlich eine harte Zeit, eine schwere Zeit. Aber ich glaube, man schafft es und immer positiv denken. Und man ist ja auch nicht allein.
Das ist schön, genau. Ja, Krebs ist eine super individuelle Krankheit, glaube ich. Und ja, aber schön, dass du deinen Weg mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Und auch deine Expertise. Das ist ja ganz praktisch, dass du gleichzeitig auch noch Ärztin bist. Genau. Und ja, dann vielen Dank, dass du hier warst.
Ich bedanke mich für das angenehme Interview. Sehr schöne Atmosphäre. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, dann. Und ich habe auch Dr. Bruns gefragt, wie er Krebs einschätzt. Und da übergebe ich jetzt einfach mal.
Das bisherige Verständnis von Krebs der Organe wird in Zukunft noch mehr zum Krebs der Zellen und Gene werden. Therapien werden immer besser, aber schon heute sollte man jede Möglichkeit nutzen, Krebs früh zu erkennen oder durch gesunde Lebensführung angebotene Impfungen und Bewegung zu vermeiden. Krebs wird es immer geben, aber wir werden auch immer besser, diesen zu behandeln.
Und da würde ich fast auch sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Was wir uns aus dieser Folge auf jeden Fall merken sollten, ist Vorsorge. Ist das A und O, geht zu Ärzten und Ärztinnen, geht zur Vorsorge. Je früher etwas erkannt wird, desto besser. Und wenn man nichts findet, noch viel besser. Und an der Stelle auch eben vielen Dank an Dr. Yvonne Niepelt und an Dr. Johannes Bruns, die ihr Wissen und ihre Expertise mit mir geteilt haben, sowie ihre Erfahrungen und ihre Geschichte. Auch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein Like gebt oder uns auch einfach folgt auf der Plattform eurer Wahl. Ihr könnt uns alle 2 Wochen hören. Tut euch so lange was Gutes und bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder mit Steffi. Ciao.